Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht oder was auch immer dich glücklich macht. Herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast. Wie immer mit mir, Daniel, und auf der anderen Seite dem
Markus.
Richtig, dem Markus. Und wenn du auf YouTube zuschauen solltest, und dieser Satz ist mittlerweile fast die reguläre Eröffnung, dann werdet ihr euch denken, im Moment, da sitzt einer. Wenn du nicht auf YouTube zuschaust, dann solltest du das tun. Es ist Sonntag, du hast einen entspannten Tag. Vielleicht möchtest du da auch mal reinschauen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Empfehlung, nicht viel mehr. Denn heute ist Deep Dive Tag. Und da wollen wir uns ein bisschen die Zeit nehmen und wie so oft ein bisschen tiefere Themen ergründen. Ja, wen haben wir da? Wir haben heute zu Gast den Thomas Planck. Und Thomas Planck ist der CEO von einer Firma namens Tributech. Jetzt wäre ich mal gespannt zu beschreiben, was Tributech macht. Ich habe natürlich wie so oft dein LinkedIn-Profil offen. Man muss dazu sagen, Thomas und ich kennen uns schon sehr, sehr lange und haben schon sehr, sehr viel uns über sehr, sehr viele Themen unterhalten. Aber dennoch, ich lese mal vor, du bist der CEO von Tributech und auf LinkedIn steht, das ist a Data Asset Management Technology Accelerating Business Impact in a Data-Centric World. Alter Schwede, da braucht man natürlich auch mal ein Studium und ein Intellekt von einem IQ von über 120, dass man mal begreift, was das ist. Jetzt erzähl mir mal, wer du bist und was du tust in einfachen Worten.
Ja, hallo, Thomas Planck. Schöne Grüße aus Linz, aus der Tabakfabrik. Wir bei Tributech arbeiten nach dem Motto Building Technology that Matters Tomorrow. Das heißt, wir fokussieren uns sehr stark auf die zukünftigen Herausforderungen der Unternehmen, speziell in der Datenökonomie, und möchten mit unserer Data Asset Management Technologie den Unterbau schaffen, dass Unternehmen beschleunigter ihre Dateninitiativen vorantreiben können, dass sie es überhaupt auf die Straßen kriegen. Das heißt, wir nehmen eher eigentlich die ganzen aufwendigen Basistasks weg Richtung Data Management, Data Governance und ähnliches, damit sie sich viel mehr Zeit nehmen können für die eigentliche Use Case Entwicklung. Das heißt, ich habe ein großes Digitalisierungsprojekt oder Entwicklung eines neuen Datenservices und ich kann dann einen Großteil der Zeit eigentlich auf die Mehrwertgenerierung verwenden, weil wir halt schon sehr viel vom Unterbau ihnen abnehmen können. Das ist für mich eine spannende Analogie, damit man das ein bisschen greifbarer macht. Wenn ich einen Sales-Prozess habe, dann kann ich analog managen mit Zettel und Papier oder Excel, oder ich kann ein CRM-Tool nutzen, wenn ich es professionalisieren möchte. Wenn jetzt die Dateninitiativen im Unternehmen professionalisieren möchten, möchten wir die Technologie dafür sein. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Pendant, wo man sich ein bisschen mehr darunter vorstellen kann.
Und das ist spannend. Und wie gesagt, Ich finde das so spannend, wenn man von der Annahme weggeht, dass wir ohnehin alle wissen, dass Daten urviel wert sind. Richtig? Weil das haben wir ja gelernt. Daten sind das neue Gold. Die sind unfassbar viel wert und wir sitzen auf einem Schatz. Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage, ja, wie sind sie denn wert, die Daten? Wird immer so ein bisschen schwierig. Das eine Thema. Und das andere Thema ist, selbst wenn man sagt, ja, verkauf doch mal deine Daten, dann sagt man, Moment, aber hui. Schwierig. Und dann gibt es noch ein Bild, das hast du mir vor Jahren in den Kopf gesetzt, das lässt mich auch nicht mehr los. Und das ist auch der Grund, warum wir auch viel und gerne über solche Sachen nachdenken. Wenn ich Daten einkaufe, würde ich sie normalerweise als Excel-Datei bekommen oder als CSV-Datei. Ja, heißt aber, dass jeder andere, der diese Datei in Händen hält, vielleicht auch mal die eröffnen könnte und mal eine 0 oder eine 1 hinzufügen könnte. Und das werde ich niemals sehen. Und zeitgleich sind wir in einer Welt, in der alle darüber sprechen, dass wir in einer Datenökonomie uns befinden. Und dieser Wert wird aber nur in Geld gemessen. So, jetzt habe ich mal relativ viel dort entgegengeschmissen. Ich habe das Gefühl, wir sind dann in den Anfangszügen. Dass Daten viel wert sind, das wissen wir. Aber was macht da Tributech jetzt mit dir? Jetzt hast du gesagt, okay, Dateninitiativen, Datenmanagement, wie auch immer. Erklär nochmal, wenn ich jetzt zuhöre, wann brauche ich euch?
Ja, waren jetzt ein paar spannende Punkte dabei. Für uns ist es war überraschend, wie man ein unterschiedliches Mindset in Unternehmen oft sieht, wenn es jetzt Richtung physische Assets geht und Richtung Datenassets. Physische Assets haben sie über Jahre oder Jahrzehnte gewisse Anforderungen entwickelt. Man macht Lieferantenaudits, Wareneingangskontrollen, schickt Spezifikationen am Anfang aus, bevor man überhaupt dann nachher beim Lieferanten bestellt, beziehungsweise nachher, wenn man es dann kriegt, überprüft man es. Das gleiche Mindset oder den gleichen Anspruch haben viele an Daten nicht. die lässt man sich per E-Mail schicken als CSV-Datei, auf Plattformen hochladen oder ähnliches. Aber diesen Anspruch dieser Nachweisführung haben viele einfach nicht. Ich glaube, das ist einfach, wäre mal spannend herauszufinden, was die Gründe dafür sind, aber dass man einfach diese Assets unterschiedlich wahrnimmt und sieht und jeder sagt, ja, sie sind viel wert, aber auch, wenn man dann fragt, ja, wie würdest du denn da eine Herangehensweise wählen, damit du mal feststößt, wie viel sind die Daten überhaupt wert? Ja, dann kommen viele in Stocken, beziehungsweise gehen ja dann nachher die Ideen aus, weil es einfach, ja, man liest in den Medien immer, zum Beispiel Microsoft kauft LinkedIn für zig Milliarden, wo ein User $60 wert ist. Ja, irgendwer muss sich mal die Gedanken gemacht haben bezüglich dieser $60. Oder wenn ich jetzt Daten bei Social Media Plattformen kaufe, muss ja irgendwer mal Gedanken machen über diesen Eurobetrag, den ich dahinter schreibe. Das heißt, es gibt schon einige Analogien, aber so wirklich in der breiten Masse, vor allem in einem B2B-Kontext, glaube ich, sind wir noch relativ am Anfang, was das betrifft.
Was mich interessieren wird, kann man eigentlich Daten derzeit über bilanzieren? Also ich weiß, man kann jetzt zum Beispiel eine Marke in die Bilanz schreiben, man kann andere Werte da festlegen. Geht das mit Daten? Kann das ein Asset sein?
Also selbstproduzierte Daten geht meines Wissens nicht, da ist eigentlich US GAAP und IFRS relativ klar, wo einfach drinnen steht, na, Daten sind bilanziell nicht aktivierbar. Wo es dann interessanter wird, wenn in irgendeiner Form Transaktionen damit verbunden sind. Das heißt, wenn ich kaufe Daten von einem Kunden, zahle dafür Betrag X, dann habe ich ja eine Transaktion. Da wird es dann schon spannender, wo es gewisse Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, da ist man auch noch relativ am Anfang. Ich habe mal wo gelesen, dass es US GAAP eine Initiative gegeben hat, wie man da umgeht damit, Bilanzierbarkeit von Daten oder wie behandelt man die, und ist, glaube ich, dann daran gescheitert, dass man sich nicht einig hat können, was die Datenbewertung betrifft. Weil es halt, ja.
Und das ist eigentlich etwas, was ich immer sehr spannend finde, und auch in Gesprächen mit vielen anderen Leuten, ist eigentlich einfach diese Herleitung, dass man sagt, wir wissen, dass Daten ganz viel wert sind. Ich sage es mal bewusst einfach, wir wissen, dass Daten ganz viel wert sind. Wir wissen, dass sie eine Wertschöpfung darstellen, aber sie scheinen nicht in einer Bilanz auf. Und das ist dann ganz interessant, wenn man dann einem CFO mal hört, zuhört, wie die dann an Jahresberichte darstellen, dann ist alles aus der letzten Ecke darstellbar als Umsatz. Obwohl wir wissen, dass ein Wert noch woanders produziert wird und das sehr, sehr spannende ist. Und das ist deswegen, wollen wir da auch so ein bisschen heute drüber sinnieren und diskutieren. Und das ist auch etwas, was gerade Thomas und mich immer wieder philosophisch sehr beschäftigt, ist, es gibt sehr viele Projekte, die man im Transformationsbereich kennenlernt, die sehr früh einen Wert aus Daten erzeugen. Aber dieser Wert in Form von Umsätzen ist erst wesentlich später zu sehen. Und sehr häufig werden dann betriebswirtschaftliche Entscheidungen getroffen, wenn man sagt, diese Unit erzeugt keinen Umsatz. Deswegen hören wir auf damit. Und das zeigt uns eigentlich an, dass wir noch sehr am Anfang sind mit dem Umgang mit Daten. Dass wir Daten eigentlich noch immer in einer Form verkaufen, wie als hätten wir gerade frisch Gold geschürft und würden uns noch irgendwelche Nuggets gegenseitig geben und sagen, wie viel ist es wert? Ja, urviel, ich glaube ein paar Gramm, aber dass diese Verfeinerung und dieser Standard, der dort hintergelegt wird, noch gar nicht da ist. Das ist so ein bisschen so mein Gefühl. Ich sehe, Thomas nickt da ganz munter, für euch, die ihr bei Spotify und Co. dabei seid. Thomas.
Ja, da vielleicht ein paar Gedanken dazu. Bilanzierbarkeit von Daten ist für mich ein Zukunftsbild, aber ich glaube, da gibt es noch spannende Zwischenschritte, weil auch jetzt im Unternehmen gibt es halt die Unterschiede, wie wird was bilanziell behandelt und wie betrachte ich es im Zuge der Unternehmenssteuerung raus. Das heißt, auch wenn was zum Beispiel noch nicht bilanziell relevant ist oder in irgendeiner Form bilanziell abbildbar, kann ja mein Unternehmen noch gewisse Parameter steuern. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, ja, jetzt die Steigerung des Unternehmensportfolios, also des Datenportfolios im Unternehmen oder des Datenwerts des Unternehmens ist für mich jetzt eine wichtige strategische Kenngröße und ich beurteile meine Entscheidungen, die ich triff im Unternehmen, unter anderem auch darauf, inwieweit sie auf den Data Value des Unternehmens einzahlen. Das, glaube ich, wäre schon mal ein spannender Zwischenschritt, dass ich mehr Richtung Management Accounting denke. Das heißt, wie steuere ich denn das Unternehmen? Man gibt ja gerade in der Startup-Szene genug Beispiele, wo Unternehmenswert nicht über einen Umsatz abgeleitet wird, sondern eher über Datenportfolien. Ja, und was machen die wahrscheinlich bewusst, unbewusst? Stellen Sie sich da die Frage, welche Entscheidungen treffen Unternehmen, um genau diesen Data Value des Unternehmens zu maximieren, weil dadurch ja eine gewisse Form der Unternehmenswert abhängt. Das heißt, diese Data Dominant Logic, die man da haben muss im Unternehmen oder die da wahrscheinlich sehr hilfreich ist, haben viele intrinsisch, gerade in der Startup-Szene, aber gerade in der Industrie, wo man Investitionsentscheidungen eher als Projected Cashflow-Perspektive betrachtet, was bringt mir das in den nächsten Jahren konkret an Cash, bleibt, glaube ich, viel Potenzial auf der Strecke, weil man einfach diesen Data Value Impact nicht berücksichtigt. Das heißt, was würde eine konkrete Initiative auf meinen Data Value einzahlen, wo ich in einem Zeithorizont 15, 15 Jahre mal massive Wettbewerbsvorteile erarbeiten könnte oder massiven Impact daraus ableiten kann. Ich kann es nur nicht in Cashflows messen, weil ja, die wenigsten Data Services sind gleich von Anfang an so predictable, dass das halt auch in irgendeiner Form darstellbar wäre. Aber ich kann mir zumindest einmal überlegen, wo will ich als Unternehmen hin, langfristig und wie beziehungsweise welche Daten zahlen da positiv drauf ein? Und dann kann ich mit unbegrenzten Probabilitäten arbeiten.
Was ich halt sehr interessant finde, ist gerade das Thema Cashflow und als Entscheidungsfaktor genannt, ist eigentlich, wenn man überlegt, dass wenn ich natürlich auf das hinaus optimiere, werde ich natürlich immer nur sicherere Entscheidungen treffen in Transformationsprozessen, in ohnehin auch in Veränderungsprozessen meines Unternehmens. Und in Wahrheit ist es ja dann eine self-fulfilling prophecy, wenn ich immer nur auf diese Faktoren setze und im Umkehrschluss eigentlich dann auch sämtliche innovativen Themen abwürgen werde, weil eben genau diese Faktoren dort nicht einzahlen. Mit dem Ergebnis, dass wir in Wahrheit ein Wertesystem haben, das nur in Wahrheit, nennen wir es mal, die sichere Bank bevorzugt, weil eben alles andere nicht mess- und nicht darstellbar ist. Sehe ich das so richtig?
Genau, also als Unternehmenslenker steuere ich, also da habe ich ein gewisses Rahmenwerk, in dem ich mich bewege, bei großen Konzernen halt auch vorgegeben durch Investoren, Aufsichtsrat beziehungsweise anderen Stakeholdern. Und ja, wenn ich meinen 5-Jahres-Vertrag habe und da habe ich gewisse KPIs drinnen, ja, was wird man machen? Man wird schauen, dass man genau das erfüllt, was halt Performance maximierend ist auf Basis des Rahmenwerks, was ich zur Verfügung gestellt kriege. Wenn ich jetzt dort aber in eine Richtung denke, dass ich sage, ja, Data Value Maximierung hat für mich einen sehr hohen strategischen Wert, würde das also sehr stark in diese Richtung bewegen. Also da glaube ich, müsste man in diesem Kontext, glaube ich, einiges voranbringen, weil der Rest wird eh folgen, weil man kriegt das, was man misst. Und wenn ich jetzt messe Impact auf den Data Value und das auch als relevantes Ziel vorgebe, zum Beispiel von Investorenseite, dann glaube ich, kann es auch sehr zügig in die Richtung gehen. Mir hat da das Statement sehr gut gefallen in einem anderen Kontext. Letztes Jahr im Zuge der Nachhaltigkeitsziele eines Unternehmens von BlackRock CEO, der sagt, wenn ein Vorstand im Portfolio keine klare Strategie hat, um das Unternehmen nachhaltig aufzustellen, würde ihm die Zustimmung verweigern. War doch eigentlich cool, wenn es sowas in Richtung Digitalisierungsinitiativen gibt, dass dann Investoren sagen, hey, ich möchte aber schauen, dass du dort deinen Fokus drauf legst, weil gerade in Europa, wir müssen aufholen, deswegen soll er das oberste Priorität haben und deswegen, lieber Vorstand, möchte ja, dass das bei dir auf der Agenda mit draufsteht. Also das wäre für mich eigentlich spannend, weil das könnte sehr motivierend sein, wenn von solchen Leuten solche Ansuchen kommen könnten.
Es könnte nicht nur, es sollte sehr. Und ich meine, warum reden wir darüber? Ich meine, es gibt ja noch ein weiteres Thema. Und es gab gestern eine Diskussion auf Clubhouse, die von den Jungs und Mädels von 15 Seconds getriggert wurde. Und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie sehen wir die Welt in 50 Jahren? Wie würden wir uns wünschen, dass die Welt in 50 Jahren aussehen würde? Und für mich war dann der Gedankengang relativ schnell, naja, wenn wir weiterhin auf Revenues und auf Margins optimieren, was wir nun mal tun in unserer Gesellschaft, und da gibt es viele Gründe, die dafür sprechen, dann werden wir sehr schnell gerade auf europäischer Ebene, wir sind es eigentlich schon längst, an unsere Grenzen stoßen. Arbeit ist zu teuer, wir müssen natürlich viel mehr arbeiten, Profitmaximierung und nicht falsch verstehen, ich bin ja leidenschaftlicher Kapitalist und Unternehmer, nicht falsch verstehen. Aber dann sind wir natürlich auch so, dass wir aber auch uns international behaupten müssen, ob das nur zwischen Amerika und China ist. Und die haben natürlich ganz andere Profit Margins, die haben auch einen ganz anderen Zugang, wie sie mit Arbeitsrecht und Co. umgehen. Das heißt, wir werden in Europa zwangsläufig steuern, wir mit dem jetzigen System eigentlich in eine Richtung, die wir nicht gewinnen können. Jetzt ist aber die Frage, wie kann man darstellen, dass Dinge dennoch passieren, die einen Mehrwert für eine Gesellschaft erzeugen? Und was mich da so nicht loslässt, ist, wenn man einkaufen geht und sich Eier ansieht und man nimmt die günstigsten, billigsten Eier, die unter den grausamsten Umständen produziert wurden, und nimmt Freilandeier. Dann überlegt man eigentlich kauft man dasselbe Produkt. Und wenn man jetzt nicht unbedingt ein Gourmet ist oder wie auch immer, eigentlich kann man sagen, es ist sehr ähnlich. Ich weiß, jetzt gibt ein paar, die schreien, nein, 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 es schmeckt auch völlig anders. Ich weiß eh. Aber man hat Konsumentinnen und Konsumenten erklärt, du kannst ein Produkt nehmen, das deutlich mehr kostet, denn du zahlst in etwas ein, wodurch ein System gestärkt wird. Und diese Übersetzungsleistung, dass es eben nicht nur reine Revenues, Profit Margins und so weiter gibt als Kenngröße, das ist etwas, was uns, glaube ich, ganz stark fehlt, global, aber ganz besonders auf einer europäischen Ebene eine riesige Opportunity sein könnte. So, das habe ich jetzt mal in den Raum geschmissen. Mein Gefühl ist, dass genau dieses Datenthema etwas ist, was man sehr europäisch besetzen könnte und dadurch auch andere Entscheidungen und Transformationen machbar zu machen. Was für ein Satz. Wie seht ihr das?
Also ich fange mal vielleicht vorne an. Prinzipiell teile ich deine Meinung. Der Kapitalismus ist ein extrem effizientes System. Durch diese Effizienz, die er hat, halt, weil es durch Profit in erster Linie gesteuert wird, blendet er aber viele Sachen aus. Und ich glaube, um diese Dinge, diese Elemente auch ins Bild zu bringen und in den Kapitalismus zu integrieren, muss man sie Teil dieser Komponenten machen. Das heißt, man muss wahrscheinlich smart besteuern, so dass es auch finanzielle Anreize gibt, jetzt zum Beispiel umweltbewusst zu handeln. Das ist meines Erachtens der einzige Weg, wie man tatsächlich auf der Unternehmensebene etwas bewirken kann. Und diese Besteuerung kann kommen direkt durch eine staatliche Institution, die sich halt dagegen das Lobbying, das sicher dagegen betrieben wird, durchsetzen muss. Oder es kann natürlich auch vom Kapitalmarkt kommen, also jetzt BlackRock zum Beispiel, wo auch einfach dadurch das System, in dem wir leben, also dieses finanzielle System, klar beeinflusst wird. Weil wenn BlackRock nicht mehr in dich finanziert, dann erhöht das deine Refinanzierungskosten, das ist das schlecht fürs Geschäft, dann wirst du spuren. Und genau das teile ich auch, wenn es ums Thema Daten geht. Wenn Daten derzeit nicht wirklich gemessen werden, nicht in diesem System, das der Zahlen aufscheint oder aufscheinen, dann ist das natürlich etwas, was dafür sorgt, dass sie oftmals nicht mit der Wertigkeit auch angesehen werden, die sie wahrscheinlich verdienen würden. Und dann ist es die Frage, okay, ist das ein staatliches Interesse, was wir haben? Sollte man das in irgendeiner Form incentivieren? Oder ist das halt auch einfach ein unternehmensinternes, wo man sagt, okay, die smarten Companies werden das checken und werden das bald integrieren, weil sie auch die Mechanismen im Unternehmen verstehen. Und die, die es nicht verstehen, werden halt sterben. Aber da muss man natürlich auch sich die gesamtwirtschaftlichen Implikationen anschauen, wo man sieht, okay, und da bist du eh schon hingegangen, Daniel, mit der Perspektive, okay, Europa, wir müssen uns was überlegen. Und wäre sicher smart, dass man das sichtbarer und messbarer macht.
Ja, da gibt es ja von der EU-Kommission seit ein paar Jahren eine EU-Data-Strategy, wo sie sich ja damit beschäftigen, wie kann man Rahmenbedingungen schaffen, um, das ist relativ cool formuliert, um die Mobilität nicht personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union zu erhöhen. Das heißt, wie kann man einen Art Datenbinnenmarkt schaffen, was ich extrem spannend finde, vor allem diese europäischen Grundsätze, die man jetzt da versucht, über so Initiativen wie Gaia-X zu positionieren, finde ich schon recht spannend, weil ich glaube, da könnte man als Europäische Union für uns ein gewisses Statement setzen oder halt einen Schwerpunkt drauf setzen, gerade wenn es Richtung in einem B2B-Kontext geht, weil ich glaube, die Data Economy im Consumer-Bereich, da gibt es einfach schon diese großen Player, die großen Plattformen, die das da sehr stark dominieren, aber gerade aus einer Industrieperspektive, in einer generell aus einem B2B-Kontext raus, sind da noch relativ viele Chancen am Markt da, die man nutzen kann. Und man kann es ja für viele Sachen als Basis nehmen. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, you can't manage what you can't measure. Den auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Green Deal Approach verwendet hat, glaube ich, als Eröffnungsstatement, wo man da sehr stark in die Messbarkeit kommen muss, um auch Klimaaktivitäten zu optimieren, zu verbessern bzw. proaktiv voranzutreiben. Das heißt, selbst dort kann ich mit einer nachvollziehbaren Datenbasis sehr viel Impact erreichen, wenn ich es gesamthafter betrachte. Also weg aus diesem Silo-Denken einzelner Unternehmen Richtung Ökosystemsbetrachtung. Und ich glaube, dort ist dann nur sehr viel Magie und Potenzial drinnen.
Ich finde das einen sehr spannenden Ansatz und besonders diese Messbarkeit ist etwas, was irre fehlt. Etwas, was mich seit Jahren zutiefst beschäftigt ist, wenn ich mit Unternehmen arbeiten darf, wo es eben um Veränderungsprozesse geht, ist immer die Frage, ja, wie messen wir das? Und dann wird immer von Mindset und Co. geredet und natürlich muss man ein Mindset verändern, um Veränderung zu bringen. Aber ich glaube, das geht immer nur so und so weit. Du kannst dein Mindset von so und so vielen Leuten ändern, bis du dann irgendwann in eine Sphäre des Unternehmens zurückkommst, die ihre Zielerfüllung haben. Zu Recht, ich verstehe das zu 1000%. Und wenn etwas allerdings nicht in Zielen vorhanden ist, weil es sehr schwer operationalisiert werden kann, ist es auch trickreich. Und ich glaube, gerade diese Ebene der Messbarkeit ist etwas, ich verstehe nicht, dass es das nicht gibt. Und ich verstehe nicht, wie wir zurzeit noch immer von Datenökonomien sprechen können. Und eigentlich die 5, 6, 7, 8 wertvollsten Firmen global sind alles datengetriebene Unternehmen, dass dennoch der Wert von Daten in Wahrheit so eine starke Pi mal Daumen-Geschichte ist. Was es ja ist und dass noch immer alle Unternehmen weltweit sich wissen, dass sie sich zu digitalen Unternehmen transformieren müssen. Und man sagt, um welche Kennzahlen herum transformierst du dich denn? Was ist es denn? Und dann ist die Antwort noch immer, es sind sehr analoge Modelle. Und das ist schwierig. Und ich glaube, man könnte eben all den ganzen Hype, all das Transformationstheater zum Beispiel durch so etwas beenden. Wenn man sagt, ja gut, wir sind hier bei Wert X und wenn wir bei Wert 10x sind pro Unit, ist alles super. Und wenn nicht, nicht. Und das muss man runterdröseln. Gut, jetzt gibt es der eine oder andere, der dazuhört oder die eine oder andere, sagt sich, ja, fein, finde ich geil, möchte ich auch haben. Ja, das macht der 49,90 € pro Monat, jetzt exklusiv auf austrianstartups.com. Nein, das ist natürlich noch mal ein paar Schritte weit weg. Das ist ja jetzt etwas, was sehr logisch ist eigentlich, dass es kommen muss. Und das wirkt für mich so wie das fehlende Puzzlestein. Jetzt ist aber die Frage, das ist ja nicht ganz trivial, weil noch um eine Komponente dazu zu tun, was wäre denn, wenn man plötzlich einen realen Wert von Daten darstellen könnte, der dann auch in einer Bilanz erscheint, als Beispiel? Dann würde man ja sagen, man könnte das auch aktivieren. Dann würde natürlich auch der eine oder andere sagen, ja cool, das wäre auch was für die Finanz. Sprich, es wäre auch plötzlich ein Steuerthema. Und jetzt sind wir plötzlich auf einer Dimension und das ist das, warum wir auch gesagt haben, machen wir mal einen Deep Dive draus, dass man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich ein echter Moonshot auf einer doch größeren Ebene, über die man reden muss, der nicht von einer Firma oder einer Person gehebelt werden kann, sondern das ist etwas, wenn das funktionieren soll, da braucht man eine ganze Menge Leute. So, um das gesagt zu haben. Weil klar, ich meine, wenn etwas dann plötzlich ein steuerliches Thema wird, dafür die Gesetze zu schaffen, die Normen, die Harmonisierung, bla bla bla. Jetzt wäre ich mal neugierig, ziehen wir mal die Notbremse. Wo steht man denn jetzt auf dem aktuellen Stand der Dinge? Ich weiß, du hast ja auch beim World Economic Forum schon ein paar Mal über diese Themen gesprochen, beziehungsweise ein bisschen dort mitgeschrieben. Erzähl uns mal, was wissen wir zurzeit? Was können wir zurzeit? Ja.
Das Thema Datenbewertung ist ein relativ spannendes, aber ich glaube auch nicht so leicht lösbar. Und das wird halt immer wieder von Leuten verwendet, wenn es darum geht, ja, wieso tut man denn nichts? Ja, wie kommen wir damit mit der Datenbewertung weiter? Wir haben jetzt für uns ein spannendes Gedankenexperiment gehabt. Kann man Daten nicht als Collateral für Finanzierungen verwenden? Gerade in der Krise ist sicher spannend, wenn es Richtung Liquiditätsprobleme geht. Wieso nicht einfach Datenpools als Sicherheit verwenden? Weil jeder sagt, sie haben einen Wert. wieso macht man es nicht einfach? Und dann kommen halt oftmals so Ansätze wie, naja, aber wenn ich jetzt die Immobilien nehme, die kann ich halt auch bewerten. Sicher, da haben sie gewisse Mechanismen schon herauskristallisiert, aber das war auch nicht für jetzt auf gleich, oder das war ein Entwicklungsprozess. Wir werden jetzt auch nicht in der Theorie diese ganzen Datenbewertungsthemen lösen, meiner Meinung nach, sondern man muss sich ja mal vorhandeln, und im Endeffekt ist einmal ein erster Ansatz, den man probieren kann, wo man einfach einmal loslegt, besser als einfach ewig lang darauf zu warten, dass irgendwann einmal magisch passiert und auf einmal da ist und eh jedem klar ist. Also ich glaube, das wird nicht so passieren, sondern da werden wir einzelne Schritte dazwischen machen müssen. Die Frage ist auch, brauche ich in den ersten Schritt sofort einen konkreten Betrag oder gehe einfach einmal von einer Baseline aus, zum Beispiel 100, und schaue mir dann eher die Veränderung an. Das heißt, reicht mir das nicht einmal, um starten zu können. Und wie du vorher schon gesagt hast, jetzt habe ich Wert 1 und mein Ziel ist nachher, das Fünffache zu haben. Aber ich gehe mal von einer gewissen Ausgangsbasis aus und ich handle mir mal sukzessive vor. Ich habe mich schon länger mit dem Thema Datenbewertung auseinandergesetzt, und da gibt es ja unterschiedliche Perspektiven, wie man da vorankommen kann, weil es gibt ja eine Perspektive, zum Beispiel, es gibt einen Nutzungswert und es gibt einen Austauschwert. Das heißt, Nutzungswert, was kann ich selbst damit anfangen, und Austauschwert ist, was wäre es zum Beispiel auf einem Marketplace-Wert, wenn es denn einen gäbe mit einer ausreichenden Liquidität. Dann gibt es die Unterscheidung in den aktuellen Wert und einen gewissen Expected Value. Das heißt, was kann ich jetzt an Mehrwert daraus generieren? Wo bin ich mir sicher, dass ich zukünftig Wert daraus generieren kann? Und eigentlich dann nur dieser Projected Value. Das heißt, was kann ich potenziell unter bestimmten Voraussetzungen zukünftig daraus reagieren, wo ich dann auch gewisse Gaps habe und mich halt dann da in unterschiedlichste Richtungen an bestehende Bewertungsmöglichkeiten anlehnen kann, weil ich glaube, man kann genug Analogien finden. Wenn ich sage, ich habe gewisse Rohdaten, kann ich mir da mit kostenorientierten Verfahren, ähnlich wie bei Rohstoffen, helfen. Ich hab Halbfertigerzeugnisse, Fertigerzeugnisse, wo es dann schon mehr Richtung Insight-Generierung geht. Also ich glaube, man kann mit genügend Fantasie kann man da spannende Analogien finden, aber ich glaube, das wird man nicht theoretisch lösen können, sondern dass man einfach einmal tut, um einmal gewisse Erfahrungswerte aufzubauen. Und ich glaube, da haben wir noch viele Möglichkeiten, um da auch als innovative Unternehmen voranzukommen, aus Europa raus, gerade in einem B2B-Kontext.
Gibt es da aus deiner Erfahrung ein paar Best Practice-Beispiele, wo das Unternehmen schon seit Jahren sehr erfolgreich machen und wo das sehr gut funktioniert? Und du sagst, okay, das sind jetzt die Vorreiter in diesem Bereich. Ich schätze, es wird wahrscheinlich international sicher Facebook und Google sehr gut darin sein, auch ihre Daten. Aber irgendwas, was du da speziell hervorheben kannst?
Was ich spannend finde, also das sind halt immer über diese Umwegrentabilitäten, wo man halt über Unternehmenszukäufe versucht, sich in einer gewissen Form zu transformieren. Und eine von die spannendsten Sachen jetzt zum Beobachten ist für mich Munich Re, die 2018 Relayer, so eine IoT-Plattform, für 300 Millionen gekauft haben, was relativ ein großer Deal war für europäische oder deutsche Verhältnisse zum damaligen Zeitpunkt. Und jetzt 2020 gehen sie sehr stark Richtung neue Geschäftsmodelle, wo die Munich Re mit Trumpf zum Beispiel gänzlich neue Geschäftsmodelle lanciert, wo sie einfach diesen Insight-Vorteil aus den Daten versuchen, jetzt sich von der Konkurrenz abzuheben, beziehungsweise halt Wettbewerbsvorteile aufzubauen, weil sie einfach massive Insights haben, dadurch Risikobeurteilungen, wo Munich Re ja gut ist, einfach neu zu denken und das Ganze jetzt auch mehr Richtung Geschäftsmodelle und wie soll man sagen, output-orientierte Modelle zu denken, weil sie einfach sehr einen Erfahrungsschatz eingekauft haben.
Vielleicht kannst du uns mal ein Gefühl geben, aber wo stehen wir jetzt mit dem Thema? Das ist ja noch sehr in den Anfang schon.
Es gibt, wie soll man sagen, ich glaube, der Großteil der Unternehmen wart einfach, also die sind eher in der abwartenden Position. Also ich glaube, es gibt wenige, die sich jetzt proaktiv mit abseits von ein paar POC-Projekten oder ähnlichem proaktiv damit auseinandersetzen, sondern eher in einer abwartenden Haltung sind. Das heißt, schauen wir mal, was passiert, und ich glaube, eher mehr Richtung Fast-Follower-Strategie setzen. Wirkliche First-Mover, die sagen, sie wollen da jetzt zum Beispiel sie zum Google der Industrie entwickeln, findet man eigentlich selten. Dass jetzt da wirklich proaktiv sagt, passt, ich gehe jetzt in diese Richtung, setze es auf diese Karten. Und da gäbe es ja für mich spannende Analogien. Ich glaube, da gibt es viele Unternehmen, die da Potenziale in diese Richtung hätten. Wenn man sagt, das Bloomberg der Industrie, wenn wir wieder bei dieser Finanzanalogie bleiben, ich glaube, sowas wird es zukünftig brauchen, einfach der diese Data Market Maker Brokerage-Rolle übernimmt, aber jetzt nicht als kleines Projekt heraus, sondern wirklich gleich mit einer, ja, mit einer gewissen Größenordnung und Power dahinter, also bestehender, etablierter Marktplayer, der sich auf das draufsetzt.
Jetzt wissen wir, dass immer wieder recht interessante Personen auch bei uns zuhören. Und auch, wie gesagt, ich sage es ja fast jedes Mal, aber ich finde das ja auch ganz geil. Aber auch Ministerien und Co. Und jetzt angenommen, wir könnten spielen, wünsch dir was. Lieber Thomas, wünsch dir was. Das ist noch kein Moonshot, keine Prediction, aber einfach, wenn man sagen würde, okay, da hören jetzt Leute von der Bundesregierung zu und wir hören ja auch immer wieder, es wäre ja so schön, dass Österreich auch irgendwo mal eine federführende Position in bestimmten Technologien und so weiter und so fort vorantreibt. Jetzt haben wir gerade sehr philosophisch auf etwas gesprochen, was für mich wie ein riesen, riesen, riesen fehlendes Puzzlestein in einer globalen Welt ist. Was fehlt und was würde man brauchen? Und zeitgleich wissen wir, dass auch ein paar zuhören und sagen, naja, aber es gibt ja auch eine Ö-Cloud und es gibt dies und es gibt jenes. Das heißt, es gibt ja auch Bestrebungen. Ja, wünsch dir was, Thomas.
Spannend wäre, wenn man sie mal wirklich wenn man einen Case wirklich mal end-to-end durchdenkt, wo man mal groß denken darf. Das heißt, dass man wirklich einmal so weit geht, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt Daten einen gewissen Wert zuordnen kann, was könnte denn damit ich sie machen? Wie zum Beispiel das Beispiel von vorher, kann ich dieses Collateral verwenden? Was würde denn passieren? Oder was wäre, wenn ich jetzt davon erlauben würde, Daten bilanzierbar zu machen? Was wäre, wenn? Das heißt, was sind die Implikationen? Was betrifft es? Also ich glaube, viele von den Sachen, wo man dann auf Herausforderungen stoßen würden oder auf potenzielle Chancen, wissen wir noch gar nicht, weil man einfach das von Grund auf nicht einmal so weit diskutieren kann, weil es einfach heißt, na, Datenbewertung funktioniert gerade nicht und wie kommen wir denn da weiter und Bilanzierung gerade ausgeschlossen. Einfach diese Hemmschwelle einmal senken, diese Denkbarrieren einmal abbauen, dass man sie wirklich hinsetzen kann und dann mit einer gewissen Ernsthaftigkeit das durchdeklinieren kann und durchdiskutieren kann, wo man halt einen Stakeholder von der öffentlichen Hand mit dabei hat, wo es halt dann einmal Inputs gibt. Aber was würde das denn heißen, Bilanzierbarkeit? Ist das realistisch? Was muss passieren? Einfach diese Was-wäre-wenn-Spiele einmal machen. Ich glaube, das würde viele Augen öffnen und Chancen aufzeigen.
Markus, wolltest du gerade ansetzen? Sonst würde ich springen.
Nein, go ahead.
Okay. Und ich wäre jetzt mal neugierig, also wenn da jemand zuhört, dass die sagen, okay, ich finde das jetzt grundsätzlich spannend, ich verstehe, da ist man First Mover. Ich glaube, dass wir aus meiner persönlichen Perspektive ein sehr schmales Zeitfenster haben, wo man das machen kann. Wenn man es nochmal einen Schritt weiter denkt und sagt, es gibt so und so viele Unternehmensnachfolgen, es gibt so und so viele Unternehmen, die vielleicht noch wenig im Innovations- und Transformationsbereich gemacht haben. Zeitgleich so viele Menschen dort draußen, die Digitalisierungsprojekte rechtfertigen müssen, dann ist es für mich eigentlich ein No-Brainer, dass so etwas kommt. Es ist allerdings aber auch etwas, wo man sagt, okay, da muss man auch eine Menge Personen gemeinsam an den Tisch bringen, weil es ist kein Projekt, das man einfach mal eben so macht oder mal eine Million aufstellt und das eben so durch die Decke bringt. Das ist kein triviales Projekt. Das heißt, eigentlich müsste so etwas Teil einer, ja, wenn man so möchte, einer Standortstrategie sein, dass man sagt, das ist auch tatsächlich so ein bisschen Chefsache, dass jemand sagt, okay, ich habe verstanden, da ist etwas, da kann man, wenn man möchte. Man muss auch ehrlich sein, it's a bet. Es ist etwas, es ist jetzt kein IKEA-Regal, wo man sagt, komm, bau es auf, das funktioniert, das haben wir alle, das ist super, das ist cool, sondern man sagt, schau, das kann funktionieren. Nach meinem Wissensstatus macht es komplett Sinn, dass es funktionieren wird. Aber eben, es muss etwas sein, was auch, ja, wie soll ich sagen, stark verankert ist im Machen. So, das war jetzt sehr kryptisch gesprochen. That being said, ich weiß, ich bin felsenfester Überzeugung, das ist meine Prediction für diese Sendung, dass genau so etwas kommen wird. Das wird jemand machen. Wer dieser jemand ist, das weiß ich nicht. Aber dieser jemand, diese Institution, dieses Land, diese Gemeinschaft, die das für sich in Gang setzen, sind die, die meines Erachtens die Wirtschaftssysteme der nächsten Jahre und Jahrzehnte stark mitprägen werden. Und da ist dann mein Moonshot, um das gleich anzulisten, dann kommen wir auch so langsam Richtung Ende, wäre an dieser Stelle, dass das bitte in einem Setting passiert, wo wir nicht nur auf eigene Profitmaximierung aus sind, sondern verstehen, dass wir dadurch eigentlich Silos aufbrechen können und eine Gemeinschaft stärken können. Und für mich könnte so etwas eigentlich das Rückgrat einer neuen europäischen Wirtschaftsstrategie, eines neuen Ethos sein, wo viele schwierige Entscheidungen plötzlich getroffen werden dürften, die man bis jetzt nicht treffen kann, weil nicht darstellbar. Und zeitgleich man natürlich auch plötzlich die Beweglichkeit von Daten darstellen würde, weil wir sitzen alle auf unseren Datenschätzen und wissen nicht, wohin damit und können damit gar nichts machen und können auch gar nicht die Leute hiren, die man dafür bräuchte. Und deswegen ist das ja schon fast ein Pitch. Und deswegen ist es so, dass das Thema, ich glaube, dass wir da jetzt ein schmales Zeitfenster haben, das etwas zu gestalten. Und das Invest, glaube ich, rechtfertigt, also das intellektuelle Invest in dieses Projekt rechtfertigt den potenziellen Outcome. Deswegen ist es ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr, sehr gerne beschäftige. Ich weiß, du auch, Thomas. Ja, ich glaube, dort draußen, wenn du zuhörst und denkst, das finde ich jetzt ganz cool, dann sind wir, glaube ich, auch alle neugierig, da mal weiter mitzudenken. That being said, wenn du in einem Ministerium sitzt und denkst, dann können wir da auch gerne mal drüber reden und sollten wir drüber reden, denn man überlege sich, wie es wäre, wenn andere so etwas gestalten und machen, dann wäre die Welt gar nicht mal mehr so schön. So, das waren meine Moonshots und Predictions sogar gleich noch. Meine Herren, ganz ähnlich würde ich euch bitten, vielleicht dann auch noch selber, wenn ihr Lust habt, an dieses Thema noch etwas anzureihen, dann sehr gerne.
Ich finde es, ich würde das wirklich mal spannend finden, wenn man da mal wirklich was Ende zu Ende durchdiskutieren kann, weil jeder sitzt auf dem Datenberg und es wird dann immer gesagt, ja, das Daten haben einen sehr hohen Wert, du sitzt eigentlich auf einem Schatz, beschützt diesen Schatz. Aber ich glaube, das ist eigentlich der falsche Ansatz, sondern dass man sich eher mal die Gedanken macht, wie kann ich denn zum Arbeiten bringen und nicht nur beschützen und in einen Safe entsperren, weil dann ist er eigentlich ja wertlos, wenn ich nicht zum Arbeiten kriege. Jetzt kann ich mir überlegen, ja, habe ich selbst die Kapazitäten, dass ich was daraus ableiten kann, oder versuche ich nicht eher mehr diese Lieferantenrolle einzunehmen, dass ich anderen diesen Schatz zur Verfügung stelle, die Wertschöpfung daraus generieren können und einfach versuche, Teil dieser Wertschöpfung zu sein. Und wenn man sich da mal voranhandelt und einfach mal versucht herauszufinden, ja, so wie wir es eben bei unserem Gedankenspiel gehabt haben mit Daten als Collateral, wenn du jetzt Refinanzierungskostenvorteile kriegst von X, für das, dass du Nutzungs- und Verwertungsrechte von Daten hergibst, ja, dann habe ich meine Entscheidungsgrundlage, weil dann lässt sich in Euro messen. Ich kriege x Basispunkte Refinanzierungskostenvorteil, gibt dafür Nutzungs- und Verwertungsrechte, ob wir es machen oder nicht. Aber ich bin zumindest immer einen Schritt weiter und diskutiere konkret und nicht nur und bleibe nicht in der Theorie. Und ich glaube, das ist was, wo wir wirklich ein begrenztes Zeitfenster haben, dass wir selbst diese Schritte gehen, bevor die wer anderer für uns macht. Und wir dann eher Fast Follower sind, hoffentlich fast.
Markus.
Ja, Moonshot relativ straightforward, ähnliche Kerbe wie ihr. Ich glaube, es muss möglich werden, immaterielle Unternehmenswerte zu aktivieren und die auch in der Bilanz wiederzufinden. Da gehören die Daten dazu, da gehört auch Software dazu. Da ist einfach unser Bilanzierungssystem nicht mehr zeitgemäß. Das passt nicht mehr zu dem, wie Unternehmen derzeit auch erfolgreich sind. Und ich glaube, dass rein auch aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive ist das sehr naheliegend, dass da bald was passieren muss. Die Prediction, anderes Thema, was wir am Donnerstag besprochen haben, wo wir über Wall Street Bets und das ganze Thema GameStop und was sich da tut, gesprochen haben. Ich glaube, dass das böse Narben hinterlassen wird in unserem Finanzsystem. Ich glaube, dass das eine Dynamik ausgelöst hat, die sehr schwierig zu kontrollieren ist. Und ja, das ich tue mir sehr schwer, jetzt tatsächlich zu beurteilen, was die Next Steps sind. Aber ich glaube, das wird als Wendepunkt auch gesehen werden in vielerlei Hinsicht, was ökonomisch passiert, weil das mittlerweile halt so extrem von den realen Werten der Wirtschaft abweicht und weil man jetzt viel Schabernack, den man sowieso, oder Schabernack ist ja ein hartes Wort, aber viel von den wahrscheinlich kritikwürdigen Aktionen, die teilweise auf Börsen basiert sind, auf Basis von Spekulation, jetzt massiv multipliziert in der Breite sieht, wo unglaublich viel nochmal mit Manipulation und mit ja, Menschenfängern passiert, wo ja, vieles, glaube ich, nicht sehr gut enden wird.
Das war ein wunderschönes, düsteres Schlussbild, lieber Markus.
Sorry.
Dankeschön. Diese motivierenden Worte. Nein, um das auch auf einem High zu beenden. Also ich glaube, wie gesagt, die Möglichkeit ist da. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr genau darüber gesprochen, warum es sinnvoll ist, über diese Themen zu sprechen. Und ich glaube, ich habe es schon eben ein bisschen zusammengefasst. Denkt ein bisschen drüber nach, grübelt darüber. Und wir wären sehr neugierig, eure Meinung zu hören. Es ist möglich auf podcast@austrianstartups.com oder wenn, wie der liebe Philipp Klöckner das letzte Mal bezeichnet hat, ihr zu den Glücklichen gehört, die über ein Apple-System verfügen, dann könnt ihr das natürlich auch auf Clubhouse machen. Denn auf Clubhouse findet ihr uns dienstags um 18 Uhr für den Austrian Startups Clubtisch. Den habe ich jetzt mal Clubtisch getauft. Ich finde, das bleibt jetzt einfach. Können wir als Vorstand noch drüber reden. Mittwochs um 9 Uhr in der Früh gibt es den Future Weekly Podcast. Das ist ein bisschen, da könnt ihr eure Ideen einfließen. Das heißt, wenn ihr zugehört habt und gesagt, das ist super smart, ich hätte da noch eine Idee, die ist noch roh, die möchte ich ein bisschen einfließen lassen. Ich habe einen Artikel gefunden, der mich beschäftigt oder ganz einfach, da ist etwas, da müsst ihr unbedingt drüber reden. Dann könnt ihr das kundtun. Wie gesagt, nicht nur per E-Mail, sondern einfach jeden Mittwoch um 9 in der Früh den Future Weekly Podcast. Weil genau das wollen wir machen, denn wir wollen über Dinge reden, die euch beschäftigen. So, that being said, jetzt muss ich an dieser Stelle auch noch Eigenwerbung machen. Wenn du denkst, ja, ich habe großartige Ideen, ich weiß aber nicht, wie ich die richtig gut formulieren soll, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, immer donnerstags um 18 Uhr The Perfect Pitch, wo es darum geht, ein bisschen Ideen bisschen angreifbarer zu machen. Da haben wir eine Session, wo ihr einfach pitchen könnt, denn das ist wie Fahrradfahren. Meine Güte, Markus, das klingt, als wären wir schon voll monetarisiert, wie so eine Werbesendung, oder? Ja, da ist er baff.
Naja.
Naja,
Die
okay,
Realität schaut
okay.
anders aus, ne?
Ja, schon, aber ich finde es so ein bisschen so wie Home Shopping Europe klang das gerade auch schon, oder? Mit dieser nagelneue Dinge kriegst du auch noch ein Sofa dazu.
Ja, jetzt müssen wir noch jemanden finden, der uns dafür auch was zahlt, ne?
Ja, wir könnten ja so eine OnlyFans-Seite machen. Muss man halt nur Fotos von dir machen, Markus.
Ich glaube, Fotos sind nicht genug für OnlyFans. Ich glaube, es muss schon ein Bewegtbild sein, wie du immer sagst.
Ja, also wenn du schöne Fotos von Markus auf OnlyFans haben möchtest, dann können wir das gerne auch mittwochs um 9 Uhr
Oh, weh.
Besprechen.
Ich werde mich
In
bald
dem
revanchieren
Sinne.
dafür, dann.
Ja, gerne, Markus. Ich freue mich immer, wenn ich dir gute Dinge antun kann.
Ja.
Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. It was a
Danke.
Pleasure. Wenn du natürlich auch Zeit hast, bei einer der Sessions vorbeizukommen, auch sehr, sehr gerne, wenn du Lust hast, auch ein bisschen über das Thema zu diskutieren. Clubhouse ist ja auch noch eine rohe Sache. Hast du schon für dich ein bisschen genutzt?
Ja, habe schon ein bisschen für mich genutzt und find das Ganze spannend. Also Clubhouse ist für mich generell ein spannendes Phänomen. Vor allem die Diskussion, dass man mit trotzdem einer Social-Media-Plattform nur eine gewisse Form der Innovation darstellen kann und Innovation voranbringen kann und solche Unternehmensbewertungen dann aufrufen kann. Das finde ich sehr faszinierend.
Und die Innovation ist tatsächlich Radio. Wo wir alle gesagt haben, im Marketing-Mix, Radio ist sowas von tot, wenn du dich nur berieseln lassen willst, das machen die Social Radio und boom. Andererseits, heute um 2, 3 Uhr morgens, ich weiß nicht wann, bin ich kurz aufgewacht, hab Clubhouse aufgemacht, weil es ist ja auch so ein Suchtfaktor und boom, wer war da mit ungefähr 80 anderen Leuten? Guy Kawasaki. Den muss man auch mal in freier Wildbahn kriegen, der da ganz munter geplaudert hat. Und davor war eine Session, das war auch richtig geil, ging um irgendein Fintech-Thema, erster Fintech, was auch immer, Stammtisch in Amerika. Der Moderator hatte 1300 Follower und einer der Zuhörer war, ich meine, Jared Leto. mit seinen 890.000 Followern. Jetzt stell dir vor, du machst eine Clubhouse-Session auf, sagst, ich probiere heute mal das Fintech-Thema, mal schauen, was passiert. Und 10 Minuten später hört dir Jared Leto zu mit seinen engsten 3.000 Freunden. Das ist natürlich auch richtig, richtig, richtig krass. Also in dem Sinne, wir finden das sehr spannend. Wir wollen das nutzen. Wir wollen von dir hören. Wenn du ein Android-Telefon hast, ja gut, sucks to be you. In dem Sinne,
haben wir gehört.
Ja, wir haben gehört, wie du das lösen kannst, einfach in den Donnerstags-Podcast reinhören. Dann haben wir gehört, mit dem Fuffi bist du im Clubhouse mit dabei. Ansonsten früher oder später wird das auch kommen. In dem Sinne, take care, stay safe und ja, wir sehen uns nächste Woche sicherlich auch. Dankeschön und bye bye.